Eigentlich verbinden wir Christen Ostern mit einem Neuanfang, weil Gott für uns gestorben ist, weil Jesus Christus in Ostern sein Leben gegeben hat und weil er auferstanden ist. Und ich habe da so ein Buch gelesen von einer Philosophin, Hannah Arendt. Sie wurde 1906 in Hannover geboren, ist 33 aus Deutschland geflohen, weil sie gesehen hat, was kommt, ist in die USA gegangen, hat dann in New York gelebt und sie war eine Philosophin. Sie hat geschrieben, ihr Hauptwerk Vita Activa, vom tätigen Leben übersetzt. Und darin verfolgt sie einen Hauptgedanken. Arendt begründet ihr ganzes Werk, ihr ganzes Denken, ihr ganzes Tun aus der Sicht der Geburt. Durch die Geburt kann Neues entstehen. Dadurch hat ein Mensch Möglichkeit, sich zu verändern, was Neues zu machen. Ich finde es eigentlich ein ganz interessanter Gedanken. Und die Arendt verbindet Vergeben und Verzeihen nicht mit Ostern, wie wir es eigentlich normalerweise tun würden, sondern sie verbindet es mit Weihnachten. Weil Gott in die Welt hineingeboren worden ist. Und weil Jesus Christus in diese Welt kam und in die Welt geboren wird, können auch wir von neuem geboren werden und können einen Neuanfang machen. Verzeihen und vergeben, ein gangbarer Weg. Das habe ich so genannt, weil das ein schmerzhafter Weg ist. Ich glaube, es ist kein einfacher Weg und das werde ich noch darlegen. Ich möchte den Predigttext lesen. Ihr kennt den alle, sehr bekannter Text. Dann kam Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben? 7-mal? Nein, antwortete Jesus, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Hier wird auch oft übersetzt 70 mal 7. Deshalb ist es mit der Himmelsherrschaft wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Herr warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien: Herr, hab Geduld mit mir. Ich will dir alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihn: Hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hatte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm: Was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesen anderen Dingen Diener Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er all seine Schulden zurückgezahlt haben würde. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Soweit der Text. Ich liebe ja die Gleichnisse, weil Jesus durch die Gleichnisse oft nur einen ganz winzigen Punkt uns ganz klar vor Augen malt. Und oft verpackt es Jesus in richtig coole Geschichten. Ja? Und Jesus hat hier auch gleich die Erklärung mitgeliefert für dieses Gleichnis. Im letzten Vers der Geschichte macht Jesus deutlich: Der König im Gleichnis ist Gott. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Hängt unser Seelenfrieden davon ab, wie wir anderen Menschen vergeben? Wenn wir das nicht tun, kann dann Gott mir auch nicht vergeben? Kann dann Gott dir nicht vergeben? Kann Gott uns dann nicht vergeben, wenn wir nicht vergeben? Ihr merkt schon, alleine wie wir diesen Satz auslegen, ist das eine packende Geschichte. Da steckt die da mit drin. Das beeinflusst unser Leben. Ich komme auf die Frage zurück. Aber bevor wir einsteigen, muss ich ganz kurz den Zusammenhang von diesem Gleichnis erklären. Wir sind hier im 18. Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Und das ist 18. Kapitel, könnt ihr heute Abend mal durchlesen. Das ist ein Fundamentaltext für die Gemeinde. Da hat Jesus grundsätzliche Anweisungen für die Gemeinde gegeben. Und ein so ein Punkt war, wie gehen wir mit Glaubensgeschwistern um, die in Sünde fallen, die sich schlecht verhalten? Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Und Jesus macht deutlich, verschließe nicht deine Augen, sondern geh hin, sprech mit diesen Leuten, rede mit ihnen. Nicht um zu richten, nicht um zu verurteilen, nicht um zu strafen, nein, sondern um die Menschen zurückzuholen in die Gemeinschaft. Und ich glaube, auf diesem Gespräch, da liegt der Segen Gottes. Das ist die Vorgeschichte. Und dann fragt Petrus, ich meine, wer soll es auch anders sein wie der Petrus von seinen Jüngern? Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen? Und wie oft muss ich vergeben? Und er macht da einen Vorschlag, 7-mal. War schon ganz gut, oder? 7-mal. Nein, antwortete Jesus. 70-mal 7 oder 77, je nachdem, wie man das zu übersetzen hat. Ist nicht so entscheidend. Es ist Petrus, der die Sache auf den Punkt bringt. Und ich glaube, in dieser Frage von Petrus, da schwingt etwas mit, was jeder Mensch in sich drin hat. Auch du und auch ich. Es gibt eine natürliche Grenze. Es gibt eine natürliche Grenze, wie oft ich vergeben soll. Wie oft der andere gemein gegen mich sein kann. Wie oft der andere, auf gut Deutsch, mich verletzen darf. Es gibt eine natürliche Grenze und über diese Grenze kann er nicht gehen. Und für Petrus ist es logisch. Und ich muss euch mal ein Beispiel erzählen. Da war ich noch ziemlich jung. Ich habe angefangen bei Mercedes zu arbeiten in einer Nachwuchsgruppe für Manager und habe da viele Kurse gemacht und so weiter. Und da ging es darum, in einem Kurs, wie kann man in einem Unternehmen erfolgreich sein? Wie kann man nach oben kommen und Erfolg haben, Karriere machen? Und eine Frage, wo die dann auftauchte, war, wie gehe ich mit anderen Kollegen um, die fies zu mir sind? Und der Trainer antwortete, ich weiß es noch genau, verzeiht ihnen 2-mal. Und wenn sie das 3. Mal gegen euch Böses tun, dann haut so zurück, dass sie nie wieder gegen euch vorgehen. Und genau das steckt drin, in dem, was der Petrus fragt. Wie oft muss ich vergeben? Und es deckt sich auch mit dem Talmud. Dort ist notiert, wenn jemand einmal eine Sünde begeht, so vergibt man sie ihm. Zum 2. Mal vergibt man sie ihm ebenfalls. Zum 3. Mal vergibt man sie ihm ebenfalls. Zum 4. Male vergibt man sie nicht. Das war auch schon in der Antike die gängige Meinung. Das hat sich zu heute nicht geändert. Und so hat Petrus die Frage gar nicht falsch aufgegriffen. Und ich glaube, der Petrus, der war ja pfiffig, 7-mal, die Zahl nimmt er bewusst. Es ist die Zahl drückt die Vollkommenheit Gottes aus. Es ist die Vollendung, diese Zahl. Und der Petrus dachte, ja, wenn ich das meinem Meister frage, dann wird er zufrieden mit mir sein. Das ist doch genug, 7-mal. Nein, antwortete Jesus, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Vergebung ist grenzenlos. Vergebung soll immer möglich sein. Es gibt kein zu viel an Vergebung. Vergebung sollte immer möglich sein. Die Frage, die wir dann haben, wenn ich aber so lebe, wenn ich dem anderen so oft vergebe, dann werde ich doch gnadenlos ausgenutzt. Dann nützt doch der andere das aus. Dann bin doch ich immer der Dumme. Dann nimmt doch niemand Rücksicht auf meine Gefühle, auf das, wie ich bin. Und deshalb habe ich das Thema genannt, ein gangbarer Weg. Ist das wirklich ein gangbarer Weg für uns, was Jesus hier sagt? Bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich euch mal noch zeigen, was ist eigentlich Verzeihen und was ist Vergeben. Ich habe das zusammengefasst in so einer Folie, in so einer Tabelle. Was ist es? Verzeihen, es ist ein Vorwurf, die Anklage fallen zu lassen. Vergeben ist ein tieferer, innerer Prozess der Befreiung. Der Fokus, man verzichtet auf Rache beim Verzeihen oder auf Strafe oder auch auf Wiedergutmachung. Beim Vergeben lässt man die negativen Gefühle, die man in sich hat, los. Auch Rache und Wut und so weiter, man lässt es, man schiebt es weg, man ist frei von diesen Gefühlen. Das Verhältnis zum Täter. Ja, beim Verzeihen, man kann innerlich verzeihen, ohne dass es eine Versöhnung gibt oder einen Austausch mit der anderen Person. Beim Vergeben, das bedeutet, den anderen freizusprechen von seiner Schuld. Verhältnis zur Schuld, beim Verzeihen, das bedeutet nicht, dass da die Beziehung wieder in Ordnung ist, dass die Schuld getilgt ist. Man kann verzeihen und die andere Person bleibt schuldig. Und beim Vergeben, die Schuld wird anerkannt und es wird entschieden, sie loszulassen. Ihr seht also, beim Verzeihen, da hat man vielleicht keinen Groll mehr gegen die andere Person. Verzeihen lässt los, was das Herz belastet, aber die Vergebung ist viel tiefer. Die geht tiefer. Man spricht den anderen frei. Man spricht den Täter frei. Man spricht ihm seine Schuld. Man vergibt ihm seine Schuld. Man entscheidet sich bewusst so dazu, den anderen freizusprechen. Das ist ein bewusster Akt. Und deshalb geht Vergebung tiefer. Gott hat uns Menschen als Beziehungsgeschöpfe angelegt. Wir brauchen Beziehungen. Und in jeder Beziehung gibt es Störungen. Ich kenne keine Beziehung, die störungsfrei ist. Selbst die Beziehung zu meiner Frau, manchmal gehen wir uns aus dem Weg, ja, da habe ich die Faxen dick. Und wir brauchen Vergebung und Verzeihung. Und es gibt kein zu oft, es gibt keine Grenze. Es gibt keine Grenze auch vor dem Hintergrund dieser Tabelle. Das ist Vergebung, den anderen freizusprechen von Schuld. Und es ist oft schmerzhaft. Das ist eine Sache, die wir oft nicht nebenbei tun, weil das Leid in uns drin sitzt. Der Schmerz, der sitzt tief in uns drin. Und Jesus bringt es klipp und klar auf den Nenner. Es ist eine Notwendigkeit. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann merken wir, wie hier eine Spannung in uns drin ist. Da ist eine Spannung in uns drin. Wir sind alles Menschen, die einen Charakter haben. Wir sind alle Menschen, die geprägt sind, die geformt sind, die eine Geschichte haben. Ich habe mal ein Interview gelesen vom Jürgen Klopp. Das fand ich so interessant. Es ging darum, wie hat er mit Spielern gearbeitet? Und dann sagte er, wir werden alle stark von unserer Vergangenheit geprägt. Wie wir aufgewachsen sind, wo wir aufgewachsen sind und wie wir aufgewachsen sind. Und es ist wichtig zu erkennen, wir sind geprägte Menschen und es fällt dem einen leichter zu vergeben wie dem anderen. Ist nicht bei jedem gleich. Und oft ist es so, dass es beim Vergeben drei Grundformen gibt, die mitschwingen. Und die möchte ich euch kurz skizzieren, sind wichtig. Weil ich glaube, dass jeder von uns damit kämpft. Das erste Ding ist das Ignorieren. Und ich glaube, das ist eine sehr beliebte Form bei Christen. Das ist zumindest mein Eindruck. Ja, wenn jemand einen verletzt, dann neigen wir schnell dazu, das ignorieren wir. Hat er gar nicht so gemeint. Ach, so schlimm war das gar nicht, vergessen wir. Wir nehmen den Vorfall vielleicht nicht ernst. Und man tut es ganz gern vergeistlichen. Ja? Man zieht eine Bibelstelle raus. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Ich ignoriere es. Ich liebe den anderen, ja. Aber der Schmerz, der bleibt. Der ist da und der nagt. Was hat Jesus gemacht? Den Vers hat Petrus niedergeschrieben, den ich gerade gelesen habe, dass die Liebe eine Menge von Sünden zudeckt. Hat Jesus ignoriert? Als Petrus den Herr verleugnet hat, als er sagte, ich kenne ihn nicht, habe ich nie was zu tun gehabt mit ihm, hat er ignoriert, der Herr Jesus? Nein, er hat nach seiner Auferstehung das Gespräch mit Petrus gesucht. Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Ich glaube, wenn wir ignorieren, dann nehmen wir die Verletzungen, die uns zugefügt worden sind, nicht ernst. Wir drängen die weg. Und das Zweite ist, wir nehmen auch das Gegenüber, der uns Verletzungen zufügt, nicht ernst. Und drittens, nur scheinbar ist das Ignorieren eine Wohltat. Auf Dauer nagt es in uns. Es erspart uns vielleicht eine Auseinandersetzung, es ist vielleicht ein bequemer Weg, aber auf Dauer nagt es in uns. Es geht dann auf Dauer zu Lasten der Beziehung. Weil durch das Ignorieren werden Verletzungen nicht aus der Welt geschafft. Die bleiben bestehen. Und der andere merkt ja vielleicht gar nicht, dass er mich verletzt hat. Wenn wir ihm das nicht widerspiegeln, wie soll er denn merken, dass er jemand anders verletzt hat? Der zweite Punkt, die Vergeltung. Oft tun wir falsches Verhalten von anderen Personen vergelten. Und ich glaube, das hat zwei Vorteile. Vergelten ist ja unter christlichen Kreisen, machen wir nie, ja. Oder? Macht ihr sicher nicht. Nein, das geht gar nicht. Aber ich glaube, das sind somit zwei Vorteile, wenn wir vergelten. Das erste ist, wir nehmen die andere Person ernst. Wir signalisieren ihr, der anderen Person, jawohl, du hast falsch gehandelt. Und wir nehmen auch in uns die Verletzung ernst. Aber durch die Vergeltung wird die böse Tat nicht aus der Welt geschafft. Die bleibt bestehen. Und es ist sogar noch schlimmer, durch die Vergeltung kommt noch neuer Schmerz in die Beziehung dazu. Es ist ein Verstärker. Vergeltung ist ein Verstärker. Und wenn wir jetzt wieder zu Jesus und Petrus schauen, in dem Gespräch, Petrus hat Jesus verleugnet. Aber Jesus macht ihm keine Vorhaltungen. Jesus sagt auch nicht, Petrus, wenn du das nochmal machst, dann bist du unten durch. Er hat keine Mahnungen. Jesus vergibt ohne Vergeltung. Dann kommt das Dritte, das Nachtragen. Ich glaube, das Nachtragen ist in christlichen Kreisen auch sehr beliebt. Und ich glaube, das liegt in der Natur der Sache vom Nachtragen. Wir möchten dem Beispiel Jesus folgen, wollen wir doch alle. Und dann wollen wir vergeben und schaffen es nicht so ganz. Es bleibt was zurück. Und dann tun wir nachtragen. Ja, wir räumen die Sache nicht komplett aus der Welt. In unserem Inneres bleibt zurück und wir halten dem anderen das ständig vor. Und das ist auch das große Problem im Nachtragen, dass der andere merkt oder von uns oft daran erinnert wird, die Beziehung ist nicht in Ordnung. Da ist noch was. Die ist nicht rein, die Beziehung. Und in seiner stärksten Form erzeugt das Nachtragen eine Hoffnungslosigkeit. Wie soll die Beziehung wieder gut werden, wenn der andere ständig eine Sache nachträgt? Und Jesus im Gespräch mit Petrus, die einzigste Frage, hast du mich lieb? Die einzigste Frage, die Jesus hat, hast du mich lieb? Petrus, liebst du mich? Und dann kommt die Antwort von Jesus, weide meine Schafe. Ja, wir sehen, Jesus vergibt vollkommen. Da ist keine Vergeltung, da ist kein Nachtragen, da ist kein Ignorieren. Er vergibt vollkommen. Und bei uns ist es so, dass wir oft die Dinge vermischen. Ja, wir wollen vergeben und können doch nicht ganz loslassen. Wir vermischen die Dinge. Aber die Bibel ist da eindeutig. Ich habe noch ein paar andere Stellen mitgebracht. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Es gibt aus christlicher Sicht keine Alternative zum Vergeben. Es gibt keine Alternative. Weil Gott durch Jesus Christus uns vergeben hat. Und deshalb müsst ihr vergeben, sagt Petrus. Und jetzt kommen wir zu unserem Gleichnis zurück. Der Mensch, der vergibt, nimmt die Verletzungen ernst. Das ist mir wichtig. Macht es. Ja? Wenn euch jemand euch wehtut, nimmt die Verletzungen ernst. Vielleicht ein unbedachtes Wort, ein lockerer Scherz, der einem trifft und verletzt. Menschen, die vergeben, die nehmen diese Verletzungen ernst. Sie tun nicht ignorieren. Sie erkennen die Verletzung und auch den anderen, der es einem zugefügt hat. Sie nehmen beides ernst. Wir können kaum verletzt werden von Menschen, die uns egal sind, die uns nicht wichtig sind. Da können wir nicht verletzt werden, kaum, oder? Wir werden verletzt von Menschen, denen wir nahestehen, die uns wichtig sind. Das sind die schwersten Verletzungen. Genau da sollten wir es auch ernst nehmen. Der zweite Punkt. Der Mensch, der vergibt, vergibt, weil Gott ihm vergeben hat. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Gleichnis. Und das ist eigentlich die Pointe in dem Gleichnis. Die Gleichnisse haben oft einen Punkt, den Jesus sagen wollte, einen einzigen Punkt. Und diesen Punkt verpackt Jesus oft mit einer wahnsinnigen Übertreibung. Und in unserem Gleichnis ist es die Schuld. Der Knecht, der zu dem König kommt, hat 10.000 Talente Schulden. Wisst ihr, was das für ein Betrag ist? 10.000 Talente. Ich habe es mal umgerechnet. Ein Talent entspricht 6.000 Denare. Ein Denar war damals in der Antike der Tageslohn. So ungefähr. Wenn wir das ausrechnen und wir nehmen an, dass wir 300 Arbeitstage haben im Jahr, dann kommen da 200.000 Jahre Arbeit raus. Also eine Summe, die kann ein Mensch nie zurückbezahlen. Ich kann es auch anders umrechnen. Wenn ich ein Talent, es waren ungefähr 34 Kilogramm Silber. Wenn ich ein Gramm Silber, kostet heute 1,76 ungefähr, das gibt einen Wert von fast 1 Milliarde Euro. Also die Schuld war so hoch, die konnte nie zurückgezahlt werden. Wer von euch könnte diese Schuld bezahlen, was Jesus hier verdeutlicht? Und jeder Mensch hat diese Schuld vor Gott. Und deshalb, diesen Satz finde ich sehr wichtig, aus Gottes Perspektive ist der Abstand zwischen normaler Sündigkeit und extremer Sündigkeit, die den Menschen anzuhaften scheint, die wir nicht mögen, etwas so groß wie die Entfernung zwischen London und Paris von der Sonne aus betrachtet. Ja, spielt überhaupt keine Rolle. Wir sind alle vor Gott so schuldig, jeder von uns, dass wir selber nicht zurückbezahlen können. Keiner von uns. Und das ist der springende Punkt. Wenn wir das kapiert haben, dann können wir vielleicht anderen Menschen leichter vergeben. Weil wir merken, der andere, der mir Böses getan hat, der ist vor Gott genauso schuldig wie ich. Er braucht die gleiche Vergebung wie ich vor Gott. Kein Unterschied. Und genau das zeichnet Jesus in der Geschichte uns vor Augen. Und dann kommen die 100 Denare. 100 Denare. Ein Denar Tageslohn, sagen wir mal, sind 4 Monate Arbeit. Ich glaube, dieser Betrag hätten wir innerhalb von 2 Jahren, könnten wir den alle wahrscheinlich abbezahlen. Das ist eigentlich lächerlich gegenüber 15.000 Jahre Arbeit. Also wir vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Manchmal sind biblische Botschaften einfach zu verstehen, aber schwer umzusetzen. Drittens, der Mensch, der vergibt, hat den Menschen im Blick und nicht die Tat. Der König hat genauso gehandelt. Er hat seinen Blick von dem hohen Betrag, der der Knecht ihm geschuldet hat, weggelenkt auf die Situation von der Familie. Und er hat Mitleid bekommen. Mitleid mit der Familie. Und der König hat unterschieden. Er hat gesehen, dass der Mensch wichtiger ist als die Tat, als die Schulden. Der Mensch ist wichtiger als die Schulden. Und deshalb hat er die Schuld vergeben. Und als letzter Punkt, der Mensch, der vergibt, hat die Beziehung im Blick. Ja, im dritten Punkt haben wir unterschieden zwischen dem Menschen und der Tat. Nun tun wir werden. Eine intakte Beziehung ist wichtiger als die Tat. Und wenn wir das tun, dann sind wir auf dem Weg Jesus unterwegs. Bleibt zum Schluss noch der sehr ernste Satz von Jesus. So wird auch mein Vater im Himmel jedem von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Jesus sagt hier von Herzen vergeben. Also ganz, komplett. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Verletzungen nicht ignorieren, dass wir vergeben, ohne zu vergelten. Dass wir nicht nachtragend sind. Übrigens, ich glaube, von diesen 3 Formen, ignorieren, vergelten und nachtragen, ist die schlimmste Form des Nachtragen. Meine persönliche Meinung, könnt ihr euch mal drüber Gedanken machen. Aber wenn ein Ehepaar sich ständig nachtragen tut, was der andere falsch gemacht hat, dann geht auf Dauer die Beziehung kaputt. Ich glaube, das ist schlimmer wie vergelten. Wir sollen vergeben, sodass nichts zurückbleibt. Aber hat Jesus mit dem letzten Satz nicht übertrieben? Verspielen wir unsere Vergebung, wenn wir anderen Menschen nicht vergeben? Ich finde es ein ziemlich schwieriger Satz, theologisch. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich weiß nicht, ob ich da so richtig unterwegs bin. Aber vielleicht ist es so, gute Werke können uns nicht retten. Wir sind aus Gnade errettet. Wenn wir Menschen vergeben, werden wir deshalb nicht gerecht vor Gott. Wir sind aus Gnade errettet. Gute Werke können uns nicht retten, aber böse Werke können uns um die Rettung bringen. Vielleicht ist das die Lösung. Und es ist immer noch eine harte Aussage. Aber lassen wir es nicht so weit kommen und gehen zurück zu der jüdischen Philosophin Hannah Arendt. Sie sagt, mit der Geburt habe der Mensch die Möglichkeit erhalten, einen Neuanfang gestalten zu können. Und deshalb hat sie die Vergebung nicht mit Ostern, sondern mit Weihnachten, mit der Geburt Jesus verknüpft. Jesus Christus wurde geboren und seine Geburt, sein Leben und sein Sterben gibt uns die Möglichkeit, dass wir unsere unbezahlbare Lebensschuld vergeben bekommen. Auch deine Lebensschuld wird bei Jesus vergeben. Und deshalb sollen, können und müssen wir verzeihen und vergeben. Verzeihen und vergeben ein gangbarer Weg. Als Menschen, die Jesus nachfolgen, gibt es keinen anderen Weg. Wir haben heute ein Lied gesungen, ich fand es ein ganz starker Text. Wie ein starker Wind hauchst du Leben in mir ein. Wie ein starker Wind hauchst du Leben in mir ein. Wir können nur verzeihen, vergeben, weil Gott in uns wohnt. Wind, das Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lebt in uns und gibt uns die Kraft, dass wir vergeben und verzeihen. Und deshalb ist es ein gangbarer Weg, weil Jesus Christus mit uns ist. Amen.